Herzlich willkommen zur 8. Folge bei Der gesunde Ton. Diese Folge ist etwas Besonderes, denn ich habe zum ersten Mal nicht nur einen, sondern gleich drei Gäste. Und das Interview wurde nicht nur als Audio, sondern auch als Video mitgeschnitten und veröffentlicht. Den Link hierfür findet ihr in der Beschreibung zu der Folge. Eingeladen habe ich mir diesmal die drei Frauen von Mindful Music Making, die sich vor knapp 3 Jahren rund um die bekannte Geigensolistin Alina Pokostkina formiert haben. Die Gestalt- und Traumatherapeutin Leonie von Arnim und Susanne Feld, die ebenfalls Gestalttherapeutin, aber auch unter anderem Alexander-Techniklehrerin ist, haben sich für diese Initiative mit Alina zusammengetan und sie möchten mit vielseitigem Angebot mehr Achtsamkeit und auch mehr Menschlichkeit in die Musikerwelt bringen. Wir haben uns über die verschiedenen Aspekte ihrer Mindful Music Making Mission unterhalten und welche Wünsche und Anliegen jede von ihnen ganz persönlich hat. Ein weiteres Gespräch und eine weitere Folge, die mir aus dem Herzen spricht und die ich sehr, sehr gerne mit allen teilen möchte. Nun also los mit der neuen Folge. Dann herzlich willkommen. Ich freue mich riesig. Ich habe heute nicht nur einen Gast, ich habe gleich 3 tolle Gäste bei mir. Sonderfolge heute, keine Podcast-Folge im klassischen Sinn, sondern wir sind heute mit Video zusammengeschaltet. Liebe Leonie, liebe Susanne, liebe Alina, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dankeschön, Veronika.
Ihr seid die 3 Damen von Mindful Music Making. Rund um Alina, die, glaube ich, die Idee zu Mindful Music Making habt, habt ihr euch formiert. Und vielleicht mag jemand von euch gleich mal ein bisschen erzählen, was Mindful Music Making eigentlich ist, worum es geht, was eure Anliegen sind.
Ja, Mindful Music Making ist entstanden aus dem Wunsch heraus, mehr Ganzheitlichkeit, mehr Menschlichkeit in die Musikszene zu bringen. Und ich selber habe als junge Musikerin das sehr vermisst in meiner Ausbildung und habe dann auch, als ich selber unterrichtet habe, gemerkt, dass da doch einfach sehr viel Fokus gelegt wird in unserer Ausbildung, einfach aufs Musikalische und aufs Technische, aber sehr wenig auf den ganzen Menschen, den Körper des Menschen, die Seele des Menschen, was da auch mental alles passiert, was dafür, was für ein großer Druck auf uns lastet in der Musik. Ausbildung und dann auch im Beruf. Und ich selber habe das sehr vermisst und habe dann auch später gesehen, dass das sehr viele Kollegen ebenfalls vermissen und dass darüber eigentlich nicht gesprochen wird, über das, was uns verbindet, wo wir eigentlich alle gemeinsam die Ängste, die Zweifel, die inneren Kämpfe, die wir alle eigentlich auskämpfen, darüber wird eigentlich geschwiegen. Mhm. Und ich habe mir sehr gewünscht, eine Plattform oder ein Programm zu erschaffen, wo das anders aussehen kann, wo wir einfach miteinander offen sprechen können, wo es Unterstützung gibt auf emotionaler Ebene, auf körperlicher Ebene und das eben auf Musiker angepasst. So ist die Idee entstanden zu Mindful Music Making. Und als ich dann Susanne und Leonie kennenlernen durfte, ist das dann auch sehr, sehr spontan und sehr schnell wurde das dann auch umgesetzt und wir haben unser erstes Retreat im 2018 dann abgehalten. Mhm. Genau, und seitdem organisieren wir eben Workshops, Retreats, inzwischen auch Online-Programme, Coaching, alles um die mit dem Fokus eigentlich seelische, emotionale Gesundheit der Musiker. Community, also die Gemeinschaft ist uns auch sehr, sehr wichtig. Es ist ein großes Feld, wo auch viel Bewegung ist, also wo viele verschiedene Themen auch behandelt werden. Aber um das so kurz vorzustellen.
Kurz zu überreißen.
Genau. Mhm.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dieses große Feld. Und ich finde es so, ich finde die Mischung von euch so toll. Als ich mich auf den Podcast oder jetzt das Video vorbereitet habe, kam mir auch immer so wieder die Idee, diese Dreieinigkeit von euch auch und dieses Körper, Geist und Seele und jeder verkörpert irgendwie so einen Teil, also zumindest für mich, wie ich es jetzt empfinde davon, und aber dann hat auch jeder wieder alles irgendwie davon in sich. Also Susanne, das Schöne mit der Alexander-Technik, Leonie, die viele Traumaarbeit, die du ja machst und auch die viele, dieses Mentoring ja eigentlich auch so ein bisschen. Ja, und Alina, du hast es selber schon gesagt, so die Brücke zwischen dem Ganzen, zwischen der Musikerwelt und zwischen dem, was du so vermisst hast in deiner Ausbildung. Hast du denn das Gefühl, das vermissen jetzt auch noch viele junge Musiker?
Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, dass wir gerade in dieser Arbeit für Mindful Music Making habe ich jetzt auch mehr recherchiert, was es da eigentlich schon alles gibt und sehe, dass da sehr viel passiert. Also es gibt inzwischen an den Schulen auch zum Beispiel Coaching oder Alexander Technik ja auch an vielen Hochschulen und so weiter. Also da passiert schon recht viel und da ist auf jeden Fall die Bereitschaft, über diese die Musiker auch als ganzen Menschen zu sehen und auch zu unterstützen im Studium. Das wächst und das ist auch gut so, auf jeden Fall. Es ist trotzdem noch nicht so selbstverständlich, wie es eigentlich sein müsste. Also es ist, ich finde, es kommt mehr und mehr. Und ja, ich würde auch sagen, das Körperliche ist vielleicht noch mehr integriert als jetzt so die. Das wirklich offene Miteinander sprechen über Ängste, über Bühnenangst zum Beispiel, über Nervosität, wie geht man mit Konkurrenz um, mit Selbstzweifel, diese ganzen Dinge. Das ist immer noch, finde ich, ein bisschen ein Tabuthema unter uns Musikern. Vor allem bei Leuten, die dann schon im Beruf stehen und vielleicht sogar erfolgreich sind, die sprechen umso weniger dann von dem, was unter der Oberfläche oder hinter der Bühne,
Hinter den Vorhängen, sag
hinter
ich
den
immer.
Vorhängen, genau, ja, was da eigentlich alles los ist. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass es da keine Tabus gibt in diesem Sinne, weil es auch eine zusätzliche Belastung bedeutet, wenn man nicht darüber sprechen kann.
Also ich habe auch festgestellt, dieses Körperliche, ja, das kommt immer mehr und auch so dieses Coaching an sich, also diese ganz strikte Mentalarbeit, wie kann ich mich jetzt
Genau.
noch mehr optimieren und wie kann ich jetzt irgendwie möglichst schnell noch mehr Leistung von mir abverlangen oder abrufen?
Ja.
Wie ist es denn, das hat mich jetzt so den Blick von Leonie und Susanne. Vielleicht Leonie, wie siehst du das als vielleicht eher nicht so Involvierte in die Musikerwelt? Die Teilnehmer, die zu euch kommen, die sind ja wahrscheinlich schon eher bereit, sich zu öffnen. Aber siehst du das auch so eine Ambivalenz, dass sie sich trotzdem schwer tun, ehrlich zu sein? Oder was ist so deine Wahrnehmung jetzt durch die Kurse? Oder vielleicht hast du vorher auch schon irgendwie Klassikszene wahrgenommen irgendwie.
Nee, vor allem durch die Kurse und durch die Retreats und Workshops sind auch Einzelmenschen zu mir gekommen. Und ich denke schon, dass, was du sagst, die kommen, die sind schon offen, ne? Die bringen schon eine Offenheit mit und die bringen auch eine Bereitschaft mit und sind, ich glaube, es ist eher eine Erfahrung, also wir sprechen ja eine Einladung aus, sozusagen in unserer Haltung und auch in dem, wie wir das Retreat gestalten, dass eben diese Ehrlichkeit und Offenheit Platz hat, ne? Und dass es eben ein Raum ist, wo nicht Bewertung ist oder eben nicht, es nicht um Optimierung geht. Und da, ich glaube, dass das viel ausmacht, dass sie zum einen bereit sind und offen sind und zum anderen, sie auch in ein Feld kommen, wo sie erleben, dass alles okay ist. Ne? Also das und natürlich als Gruppe miteinander, das ist das Tolle an Gruppenarbeit, merken, ich bin nicht allein. Ne? Also ich bin jetzt nicht die Einzige oder der Einzige, der hier diese Ängste hat oder diese, ne, Sorgen oder diese körperlichen Symptome oder was auch immer. Und dadurch ist es eben auch von der Gruppe her wie so ein Eingangstor zu sagen, das ist ein Raum, wo wir das teilen dürfen und können miteinander. Und ich glaube, diese Erfahrung ist so eine der besondersten Erfahrungen aus den Retreats. Also zu erleben, ich muss nicht meine, ne, wir haben vom Vorhang gesprochen, vom Vorhang oder von Fassade, ich muss nicht etwas Bestimmtes hier darstellen oder ich werde nicht. Ich gehöre nicht nur dazu, wenn ich so und so und so bin, sondern ich kann auch ganz anders, also viel, also authentischer oder wahrhaftiger mich zeigen. Insofern, ich habe, in unseren Retreats habe ich, klar, es gibt vielleicht immer so ein, zwei, die so ein bisschen länger brauchen im Sinne von, aber das ist auch okay, das ist dann auch willkommen. Ne? Also auch da geht es nicht darum, dass wir sagen, die müssen sich jetzt öffnen, die müssen jetzt, sondern dann dauert es eben und vielleicht geht das Retreat zu Ende und am letzten Tag kommt ein kleiner Moment und das ist dann auch okay. Ne? Also wir sind nicht zielorientiert.
Ah, das ist schön, nicht zielorientiert. Das ist ein schöner Ausdruck. Wie ist die Wahrnehmung von euch? Sind es kollektive Sachen, die dann da, wo sich die Leute öffnen und sagen, ja, es ist immer dieses Gleiche, der Druck und die Leistung, die abgerufen werden muss, oder fällt es bei manchen dann auch, geht es bei manchen dann auch weiter, dass sie feststellen, es sind ganz persönliche Themen, die vielleicht gar nichts mit dem Instrument zu tun haben und gar nichts mit der Bühne und gar nichts mit irgendwelchen Geschichten, die sie jetzt direkt mit Musik in Verbindung bringen, sondern dass es eine richtige Persönlichkeitsarbeit ist? Stellt ihr sowas fest, oder?
Also auf jeden Fall ist die Arbeit, die wir anbieten, die Menschen können so tief gehen, wie sie bereit sind und wie sie es möchten. Mhm. Und da entscheidet jeder für sich selbst, wie tief er geht und wie oft ist es tatsächlich so, dass es nicht bei der Musik bleibt, und das ist auch unser Wunsch. Ja. Okay. Weil, wie Leonie auch schon gesagt hat, es geht nicht um irgendwelche Ziele, es geht nicht darum, uns selbst zu optimieren und dann besser spielen zu können. Das kann ein Resultat sein, aber das ist nicht das Ziel. Das ist einfach ein Nebeneffekt, der passieren kann. Und bei vielen Menschen verändert sich das Leben tatsächlich auf eine Art und Weise, dass sie dann auch mehr in ihre Kraft oder mehr in ihren Ausdruck kommen. Aber das ist, wie gesagt, nicht unser Ziel. Und oft ist es ja so, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, man kann das nicht trennen von Menschen. Das ist ja genau der Ansatz. Es ist ja nicht nur die Erfahrung mit dem Musikinstrument oder mit dem Studium, sondern oft hängt das auch wiederum mit was anderem zusammen, wo wir herkommen, was wir in der Kindheit erlebt haben. Es ist ja nicht wirklich zu trennen voneinander. Und da beobachte ich auf jeden Fall, dass es sehr persönliche Geschichten sind, die sich zum Teil aber auch, wo auch sehr vieles sich wiederholt, also wo wir gewisse Ähnlichkeiten feststellen können. Und wo es, ich denke, einfach auch so einen kollektiven Schmerz und so ein kollektives Trauma gibt in dieser ganzen Musikwelt. Mhm. Auf jeden Fall.
Mhm. Und du sprichst schon so ein paar Themen an. Ja, genau. Mhm. Trauma kommen wir nachher noch drauf zurück. Und du gehst ja auch mit deiner Geschichte, mit deiner persönlichen Geschichte sehr offen um. Da würde ich dann noch gleich einhaken. Jetzt hätte ich noch kurz an Susanne die Frage, oder vielleicht auch ein bisschen... Ja, ihr bietet jetzt, du und Susanne, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon war oder ob es ist. Ich
glaube, heute Morgen.
also es ist dann gewesen, wenn sich es alle anschauen. Ihr macht einen Body-Retreat zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wo es vornehmlich auch um den Körper geht.
Ja,
Körper. Wie kam das?
Ich würde gern ganz kurz noch mal einhaken zu dem, was gerade gesprochen wurde, wenn das okay ist. Und zwar, dass es irgendwie klarer ist, was wir da eigentlich machen, dass wir eigentlich umgekehrt daran gehen, dass wir also erst den Mensch angucken und dann die Musik dazu. Denn manchmal ist es okay, am Ende des Retreats wird das Instrument auch mal ausgepackt, so ungefähr. Und einfach, dass das klar ist, dass eigentlich dass ganz viel unserer Arbeit ist, eben, was Leonie, du schon gerade angesprochen hast, die Zugehörigkeit, auch wenn ich nur ein Mensch bin, ohne mein Instrument, ne, weil viele ja das total verknüpft haben. Ich bin nur wertvoll, wenn ich so und so und so spiele und so weiter. Also es ist wie so, dass die große Arbeit sozusagen, das Feld, was wir kreieren, ist eben dieses, hey, alle Teile sind willkommen erstmal, und dann forschen wir und machen diese Arbeit, und dann kommt die Musik dazu und in Beziehung zur Musik, und dann, wie du, Alina, gesagt hast, dann wirkt das wieder ins Leben weiter. Und ja, das wollte ich noch benannt haben. Mhm. Ja. Und zu deiner anderen Frage, wie kam das? Also erstmal, glaube ich, haben ganz viele gefragt danach. Ne?
Genau.
Also selbst auch als ich unterwegs war, kam wohl die Anfrage, hey, könnt ihr nicht mal was machen zum Thema Körper und Musik? Weil das ja ganz offensichtlich das primäre Instrument ist. Also wenn ich den Körper zerspiele sozusagen, ne, und über die Schmerzen immer wieder hinaus, das hat dann irgendwo eine Grenze. Und ja, und wir erforschen dieses Thema. Also ich weiß nicht, ob die Frage auch dahin zielt, was unser Hintergrund ist. Also für mich ist es ja so, dass ich auch mal Musik studiert habe und Geige, also Geige habe ich lange gespielt auch und Klavier. Und während des Studiums, also ich hatte immer Schulterschmerzen als Jugendliche, und ich habe auch gesagt bekommen, ja, da hilft nichts. Also eine Masseurin hat mir gesagt, so, da musst du jetzt mit leben. So mit 16 hat die mir das gesagt. Und ich dachte so, okay, muss ich jetzt mit leben. Das sind so die Diagnosen, die einen auch gefangen halten können. Ne? Und dann,
ja, genau. Ja.
Und dann hatte ich zum Glück, stolperte ich dann eben über die Alexander-Technik, und selbst in der ersten Stunde war es so wie so eine Erleuchtung von, ach so, nee. Es geht auch anders tatsächlich. Also erstmal mit Hilfe von jemand. Und das eröffnete mir wirklich eine ganz, ganz große Welt auch von, okay, wie gehe ich mit mir um? Was habe ich eigentlich damit zu tun? Mit der Beziehung zu meinem Instrument? Wie ist mein mentaler Zustand? Wie ist meine Zielfixiertheit? Das ist immer ein großes Thema bei Alexander Technik auch, was mich dann gestresst spielen lässt und in diesen Schreckreflex rein, so schnell. Und das ist natürlich alles sehr kontraproduktiv auf so vielen Ebenen. Also wiederum für den mentalen Zustand, für den physischen Zustand, für uns als Einheit. Und für mich waren das eben, also ehrlich, das hat mich auch mental damals diese Arbeit, ich glaube, überleben lassen. Es war wirklich sehr stressig, auch für mich, obwohl ich nicht Profi-Konzertbühnen und so, aber mir hat schon gereicht, irgendwie vor meinen Professoren vorzuspielen und Angstzustände zu haben. Also diese Erfahrung habe ich quasi im Kleinen und habe gemerkt, okay, es gibt wie so verschiedene, es ist wie, also ich habe gerade so das Bild von, da ist dieses ängstliche Geschehen in meinem Körper, in meinem Herzen, in meinem Zittern. Und dann gab es so gutmütige, also zum Beispiel die Alexander-Technik, diese gutmütige andere Blickwinkel. Und es war so, hey Susanne, erstmal okay. Also erstmal so in Kontakt zu kommen mit einem ersten Kontakt mit einem Wissen von, ich bin intakt, ein Teil von mir ist intakt, auch wenn ich gerade durch all diese Schmerzen und so gehe und dieses Verwirrung und wie kann es gehen, war das wie so ein, hey, es ist okay, es ist okay, du bist okay. So. Und das nicht nur mental, sondern eben, da ist ja das Faszinierende, finde ich, was eine Berührung machen kann, die das wirklich meint, wo das andere Nervensystem das wirklich meint. Und dann ist so, ah, Und dann kamen irgendwie verschiedene andere Methoden noch dazu, aber das ist so der rote Faden. Ich dachte, wo ich immer noch denke, boah, wie so eine Perspektive den Musikerinnen und Musikern mitzugeben, wie sie sich selbst begegnen. Und interessanterweise, jetzt ja auch ohne Berührung, es ist ja eher so ein inneres, auch eine innere Haltung sich selbst gegenüber, die sie sich, ja, die ich glaube, wir einfach teilen, dadurch, dass wir sie so viel wie möglich selber leben. Ne? Work in progress, aber genau. Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat ganz viel beantwortet. Es ging jetzt auf jeden Fall in die Richtung, wie es meinte. Es kam, mir ging es so ein bisschen darum, das aufzuzeigen, dass die Teilnehmer bei euch dieses Körperliche auch anfragen und dass ein Aufmerken da ist, dass es alles zusammengehört, wie sehr unser Geist unseren Körper beeinflusst oder wie es sich gegenseitig beeinflusst, im Guten wie im manchmal vermeintlichen Negativen, was auch nicht immer gleich negativ sein muss. Aber also einfach diesen Bogen schlagen, dieses wie viel ihr eigentlich anbietet und wie viel ihr auch noch im Erforschen seid. Also irgendjemand von euch hat es vorhin schon gesagt, dieses Erforschen oder Work in Progress hast du es auch gerade genannt. Ich fand so schön, du hast mal vor ein paar Tagen was gepostet und da war eine Zeile, sich von innen, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, die Membran, Hautmembran von innen spüren oder irgendwie so ähnlich. Und da habe ich gemerkt, selbst ich, wo ja auch viel mit Selbstwahrnehmung von innen, und das war so ein total, da dachte ich mir, das muss ich ausprobieren. Wie fühlt sich meine Hautmembran von innen an? Und so dieses Experimentieren mit den Wahrnehmungen, mit den vielen Körperempfindungen, Geistempfindungen, was in mir passiert, was um mich herum passiert. Und das finde ich das Schöne, eben was ihr anbietet, was ihr da möglich macht. Ich würde jetzt gern so ein bisschen auf ein paar Kernthemen eingehen und da wieder bei der Alina ansetzen. Du hast vorhin schon gesagt, Alina, deine Kindheits-Jugendgeschichte, die war nicht ganz einfach in deiner Ausbildung, du hast viele Dinge vermisst. Wurdest du, dieser Begriff Wunderkind, ist das was, was dir begegnet ist?
Ja, absolut. Also ich war das klassische russische Wunderkind. Ich bin mit 5 schon auf die Bühne gekommen, sozusagen, habe mein erstes Konzert mit 5 gespielt und es ging dann ziemlich schnell alles. Also ich habe dann schon mit 7, mit 8 habe ich dann Solokonzerte gespielt, als Solistin mit Orchestern, im Fernsehen aufgetreten. Und mein Vater war sehr, sehr ehrgeizig und hat gemerkt, ich bin talentiert, da gibt's großes Potenzial, und hat einfach so alle seinen Fokus auf mich gelegt. Und er war immer schon ein leidenschaftlicher Geigenlehrer. Also das Unterrichten hat ihn immer schon sehr, das war einfach so seine große Leidenschaft. Er hat es sehr geliebt. Und als dann bei seinem eigenen Kind dann sich eine Begabung zeigte, hat er sich dann da wirklich, das hat er dann zu seinem Lebensprojekt gemacht. Und das war natürlich für mein Geigespiel ein Vorteil oder ein großer, also ein Segen, und für mich als Kind aber auch natürlich eine riesen, riesen Last und auch ein Leid, weil ich meinen Vater eigentlich, ich sage immer, ich habe meinen Vater in dem Moment, wo er mein Lehrer wurde mit 4, habe ich eigentlich meinen Vater verloren, weil er dann ab von diesem Moment an nur noch mein Lehrer war. Er hat dann jeden Tag mit mir gearbeitet auf eine sehr intensive Art und Weise und hat einfach sein Leben komplett in den Dienst gestellt, mich zu einer erfolgreichen Geigerin, Solistin zu machen, und einfach alles dafür getan. Und insofern, ja, ich war so wirklich ein klassisches Wunderkind, habe schon sehr früh sehr schwere Stücke gespielt und war auch sehr im Rampenlicht, schon sehr, sehr früh. Habe aber enorm darunter gelitten. Eigentlich so im Nachhinein kann ich mehr und mehr an die Oberfläche holen von dem, was ich eigentlich überhaupt empfunden habe. Weil ganz lange Zeit als Kind natürlich steckt man alles weg und nimmt gar nicht wirklich ganz bewusst wahr, was mit einem eigentlich genau passiert. Und ich weiß nur, dass ich große Angst hatte auf der Bühne, dass ich Bauchkrämpfe hatte vor Konzerten oder nach Konzerten. Wir waren sogar einmal im Krankenhaus deswegen, weil es so schlimm wurde. Also ich war unter so einem enormen Druck und so einem Leistungsdruck von meinem Vater aus und einfach durch die ganze Situation, dass es mein Nervensystem extrem überlastet hat schon als Kind. Ja. Und ich habe mich aber irgendwie daran gewöhnt im Laufe meines Lebens. Also ich merke erst jetzt, wirklich beim Lernen, mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, mehr wirklich bei mir zu sein, mir zu erlauben, alles zu spüren, das ist wirklich ein Prozess, merke ich, was ich da alles weggesteckt habe, also und unterdrückt habe und nicht gefühlt habe. Also es war wirklich traumatisch eigentlich. Und die Anerkennung meines Vaters als Lehrer war für mich einfach sehr verknüpft mit der Anerkennung und Liebe meiner Eltern oder meines Vaters. Ja. Deswegen sind da auch einige Geschichten entstanden in mir von, was du auch vorhin benannt hast, was viele Musiker erleben, so diese Verknüpfung von, wenn ich gut leiste und gut spiele, dann werde ich auch geliebt und dann ist auch mein Wert als Mensch sichergestellt. Aber wenn ich scheitere oder nicht gut spiele oder irgendwo versage, in Anführungsstrichen, dann wird mein Wert als Mensch in Frage gestellt. Und das ist eine riesen Last zu tragen für ein Kind und natürlich dann auch ins Erwachsenenalter. Tragen wir das ja auch sehr oft auch mit uns mit, solange wir das nicht aufarbeiten. Mhm. Und da habe ich einfach sehr viel Zeit mit verbracht in meinem Leben, da hinzuschauen, aufzuarbeiten, loszulassen, eine andere Haltung mir gegenüber zu finden und vor allem wirklich zu lernen, mich zu spüren. Weil ich sehr lange gelernt habe, mich nicht zu spüren, weil es einfach zu schmerzhaft war.
Ja, das klassische Vermeidungsverhalten.
Genau.
Und ist es was, was du oder ihr feststellt, was viele gemeinsam haben, dieses Verknüpfen von Leistung und Liebe?
Ja, ich sehe das bei sehr vielen meiner Kollegen, auf jeden Fall. Ja, und deswegen entsteht da auch bei vielen auch so eine Besessenheit oder Sucht nach Arbeit und nach Anerkennung. Viele sind ja, selbst wenn sie erfolgreich sind, können sie nicht aufhören, noch mehr zu Erfolg anzustreben, noch mehr Konzerte zu spielen, noch mehr Anerkennung zu bekommen, weil ich denke, das ist natürlich jetzt ein bisschen verallgemeinert, aber ich sehe bei vielen einfach dieses Thema da schlummern oder mitschwingen, dass da einfach so der Selbstwert so damit verknüpft ist. Und die Konzerte oder wie großartig die Karriere dann läuft und wie viele Konzerte im Kalender stehen, das kann dieses Loch nie füllen. Deswegen versuchen sie immer noch mehr und noch mehr und können nicht aufhören und anhalten. Und es ist einfach ein Kampf, den man nie gewinnen kann.
Ja, zumindest nicht auf diesem Weg.
Nicht auf diesem Weg, ja. Genau.
Wie nimmst du es wahr mit dem Alter? Also ich hatte es schon immer so ein bisschen die Wahrnehmung oder ich habe immer so ein bisschen hinterfragt, warum es so harte Vorgaben gibt, auch im Orchesterbereich, dass man bis zu diesem Alter eine Stelle haben muss, bis zu diesem Alter. Also es gibt so eine harte Grenze. Bis dahin musst du irgendwas erreicht haben und wenn du das nicht hast, dann fällst du runter von dem Brettspiel. Was meinst du, woran liegt es? Ist das von uns was hausgemacht ist oder hat es eine Begründung?
Oder? Also erstmal glaube ich, dass wir leben ja sowieso in einer Welt, wo die Jugend gefeiert wird und das Alter jetzt nicht unbedingt so wertgeschätzt wird und die Weisheit und die Reife, die damit kommt, sondern es muss alles irgendwie schnell und stark und glamourös und schick und so weiter. Deswegen auch in unserer Welt sehe ich einfach dann einen gewissen Trend von und natürlich auch den Hintergrund, dass im Orchester wünschen sie sich, dass wenn Menschen eine Stelle bekommen, dass sie auch möglichst lange dann natürlich dort arbeiten. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man jetzt niemanden mit 50 da annimmt, weil ein paar Jahre später gehen die in Rente. Mhm. Und also ich glaube, ganz pragmatisch hat es damit auch zu tun. Aber ich sehe schon auch, je jünger, desto besser. Und ist da so eine gewisse... Ja, so eine Glorifizierung der Jugend und der jugendlichen Kraft und auch so gewisse Vorgaben. In dem Alter sollte man das und das erreicht haben und in dem Alter sollte man schon da angekommen sein und da sollte man schon fertig sein. Ich bin auch selber damit aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, mit 13 oder 14 sollte die Technik schon fertig sein. Danach ist eigentlich schon alles zu spät. Also bis zu dem Alter sollte man fertig sein und dann so. Aber das ist alles eine Art zu denken über den Menschen, was mir inzwischen sehr fremd ist. Mhm. Weil ich kenne wirklich ganz andere Fälle. Ich kenne Menschen, die erst mit 30 entdeckt haben, wie ihre Art zu spielen ist und ihren ganz eigenen Weg gefunden haben und die ganz Großartiges dann auch erschaffen haben für sich in ihrem Leben. Auch unter Musikern gibt es das. Und da gibt es eben zwei Arten, die ganze Sache zu sehen. Es gibt die Tendenz, wie es ist und wie es passiert. Und wenn wir uns dem fügen und sagen, es ist so, dann bleibt es natürlich auch weiter so bestehen. Und was wir mit Mindful Music Making versuchen und was mir auch so sehr am Herzen liegt, ist zu sehen, es muss aber nicht alles so sein, wie es vorgegeben ist. es gibt, wir erschaffen ja die Musikszene. Wir sind ja diejenigen, die uns diesen Regeln sozusagen fügen und uns sagen, es ist halt so, wie es ist. Oder wir gehen neue Wege und jeder Einzelne, der irgendwas anderes ausprobiert und seinen ganz eigenen Weg geht und seine eigene persönliche, ja, seinen ganz persönlichen Weg einfach findet, der trägt ja schon dazu bei, dass die Musikwelt ein bisschen anders wird und ein bisschen bunter wird. Und deswegen denke ich, diese ganzen Dinge von so ist es, da sollte man nicht zu viel Wert drauf legen, weil wir sind am Ende die Musik. Wir sind hier die Menschen, die diese Musikwelt gestalten. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die ein Orchester gründen können, wo ganz andere Regeln vorherrschen, wo es eben nicht so ist. Und man sagt, nur bis zu diesem Alter oder nur wenn man auf diese Art und Weise spielt oder was auch immer dafür für Regeln zu sein scheinen. Wir können es auch ganz anders erschaffen. Wir sind ja im Endeffekt diejenigen, die das mitgestalten. Und das ist mir total wichtig, dass wir das nicht vergessen. Mhm. Das war jetzt eine sehr lange Antwort.
Sorry. Kein Problem. Wie empfindest du das bei deinen Kollegen? Hast du das Gefühl, das sind auch Gedanken und Dinge, die immer mehr umtreiben? Oder ist es ein noch sehr zartes Pflänzchen?
Ich konzentriere mich einfach sehr auf dieses zarte Pflänzchen und finde einfach die Menschen, die da mitschwingen und die auch was verändern möchten, die nehme ich immer mehr wahr. Also so Menschen wie dich und es gibt auch einfach andere fantastische Kollegen, die selber was auf die Beine stellen oder die mit einer anderen Haltung in diesen Beruf gehen und da möchte ich einfach meine Energie und meine Aufmerksamkeit hinlenken. Und ja, es gibt natürlich auch ein großes Feld, wo viele Themen noch nicht so dran sind und wo viele Menschen noch nicht bereit für sind. Aber ich denke, es ist die Zeit ist so reif und was auf jeden Fall sehr, sehr groß und sehr stark bemerkbar ist, ist eben, dass viele Menschen einfach diesen Druck nicht mehr aushalten und dass die alte Art und Weise, wie Orchester funktionieren, wie das Studium abläuft, diese ganzen alten Strukturen. Viele halten zwar noch daran fest, aber so viele Menschen leiden auch darunter, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch sie bereit sind, neue Wege zu beschreiten und wirklich auch sich für was anderes zu öffnen.
Ja, und vielleicht steckt ja auch bei vielen einfach auch eine Angst vor dem Unbekannten dahinter. Also man muss ja nicht immer so verurteilend dann sein und sagen, ihr seid Bremser oder ihr wollt nicht euch weiterentwickeln, sondern ich glaube tatsächlich, dass ganz oft ein Unbehagen zumindest vor neuen unbekannten Wegen sind, weil dann hat man nichts mehr, woran man sich so festkrallen kann.
Ja, so und ich muss auch sagen, als Musiker sind wir also gerade bei Kollegen, die zum Beispiel Solisten oder ja andere Kollegen von mir, die sehr so im Rampenlicht stehen und die ein gewisses Image haben, da ist natürlich auch eine Angst, sich wirklich zu zeigen. Das ist ja auch eine ganz andere Art zu sein und in der Öffentlichkeit zu sein, wenn man das gar nicht gewohnt ist und es nur gewohnt ist, eine gewisse Fassade aufrechtzuerhalten. Ja. Es ist ein Riesenschritt, da wirklich mal sich also auf einer menschlicheren Ebene überhaupt zu zeigen. Absolut. Also das kann man auch nicht von den Menschen erwarten, dass sie diese Fassade, die sie so lange aufrechterhalten haben, einfach so von heute auf morgen fallen lassen. Es ist auch für mich nicht leicht. Also ich kann nicht sagen, dass es mir auch immer leicht fällt, mich in meiner Verletzlichkeit zu zeigen, obwohl es mein Anliegen ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Mindful Music Making auch unterstützt, dass ich so ein bisschen als Vorbild oder als Mensch, der zeigt, ist, ich kann auch gut spielen und erfolgreich sein und trotzdem auch Mensch sein mit meinen und mich verletzlich zeigen. Das ist so mein Wunsch. Ja.
Ja. Work in progress. Da haben wir es wieder. Genau. Ja. Wir sind alle in einem Prozess. Du hast vorhin den Begriff Trauma schon ein paar Mal angesprochen. Und Leonie, bei dir ist Traumaarbeit ja so ein bisschen eine Spezialität, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe. Ich hatte lustigerweise schon einen Gast, eine Psychologin, die auch viel mit Traumaarbeit macht und da auch sehr Ich habe auf deiner Homepage gelesen, welche Lehren und welche Menschen du verfolgst, und das sind sehr viele Parallelen. Und das fand ich so spannend, dass es jetzt wieder auch in der Folge auf das Trauma zurückkommt. Und ich hatte das mit meinem Gast damals schon angesprochen, dass Trauma nicht immer so eine Riesennummer sein muss, wie vor mir wurde jemand erschossen oder ich war in einem schweren Autounfall verwickelt oder sowas, sondern dass es auch ganz alltägliche kleine Dinge sein können, die Traumata auslösen. Kannst du da vielleicht...
Kommt gerade die Sonne so schön rein.
Ja, du bist jetzt im Rampenlicht.
Jetzt bin ich dran, aber ich ziehe den Vorhang trotzdem ein bisschen zu, weil sonst geht nichts mehr. Moment.
Ich muss auch kurz hier was leiser machen. Mein Computer rauscht.
Genau. Okay, ja. Ja, großes Thema.
Ja.
Natürlich mein Lieblingsthema. ja, ich bin Entwicklungstraumatherapeutin. Also ich arbeite mit Entwicklungs-, Bindungs-, Beziehungs- und also intergenerationalem Trauma. Und das ist ein Unterschied zu Schocktrauma. Schocktrauma ist eben dieses ein Event oder ein manchmal auch eine Reihe von Events, aber eher eben Menschen, die aus dem Krieg kommen oder die eine schlimme Gewalterfahrung gemacht haben oder auch den schlimmen Autounfall hatten. Ne? Da gibt es so verschiedene Schocktraumen. Und Entwicklungstrauma ist etwas, was eben in der Entwicklung sozusagen stetig passiert. Und das muss gar nicht so groß aussehen von außen. Aber es hat eben eine unheimlich große Auswirkung auf uns Menschen und ich würde sagen auf uns alle. Also ich denke, dass wir alle Traumata erleben.
Ja.
Das Spektrum ist natürlich groß, ne? Also und ich würde sagen, keiner ist ausgenommen. Also selbst meine Kinder werden Entwicklungstrauma haben, mit denen sie später arbeiten können. Ja?
Wir Menschen du entschuldigst sind. Dich jetzt schon.
Ja, beziehungsweise ich versuche mich gar nicht so viel zu entschuldigen, sondern
es gehört dazu.
Es gehört dazu und ja. Eigentlich versuche ich mir da auch jetzt schon zu verzeihen. So.
Mhm.
Aber ja, ist einfach wir können uns vorstellen, wenn Kinder auf die Welt kommen und mit so einem reinen Herzen und so einem reinen und ihnen meistens wird ihnen nicht so begegnet, wie sie es brauchen. Ne? Mhm. Und das kann sein, dass entweder zu viel, also nicht angemessen, oder zu wenig. Also es ist eben beides. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, die schlimme Gewalterfahrung, aber es kann auch Vernachlässigung sein. Also es kann eben auch ganz subtil sein. Ne? Also so ein wird das Kind überhaupt gesehen? Ne? Gibt es eine Einstimmung auf das Kind? Gibt es wirklich eine Einstimmung? Oder wird das Kind objektifiziert im Sinne von, was brauche ich von diesem Kind, damit ich mich gut fühle als Eltern oder als Mutter oder als Vater oder Bezugsperson? Insofern, ich könnte jetzt sehr lange drüber reden, aber, aber das ist, genau, also Entwicklungstrauma ist etwas, das wir alle haben und aus diesen Umständen, in denen wir eben groß werden, entwickeln wir bestimmte adaptive Überlebensstrategien. Und mit denen arbeite ich. Mhm. Mit diesen unter anderem. Also auf allen Ebenen.
Mhm.
Also die sind eben in Form von Identifikation, ne, wer muss ich sein, Selbstbildern, aber eben auch im Körper, ne, im Nervensystem, der Dysregulation, die wir entwickeln, der Anspannungsmustern, aber auch dem Kollaps, also emotional, also sozusagen auf allen Ebenen findet da was statt.
Ja, ich habe in der Vorbereitung von Peter Levine ein Video angeguckt und habe direkt auf so eine Stelle geklickt. Peter Levine ist auch jemand, der mit der Traumaarbeit viel zu tun hat. Und da hat er den Satz gesagt, das fand ich so lustig, Musik verbindet uns alle, also Musik ist etwas, was uns alle verbindet, uns alle Menschen, aber genauso ist es auch das Trauma. Und das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass wir alle, ob wir es jetzt wissen oder nicht wissen, ob wir es uns eingestehen oder nicht eingestehen, aber wir alle haben ein Stück weit Traumata in uns, gerade diese Entwicklungstraumata. Und ich glaube, es kommt dann einfach so auch sehr darauf an, wie sehr man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich glaube, dass ist bei jedem eine unterschiedliche Not kommen muss, um an einen Punkt zu kommen, wo man merkt, so möchte ich eigentlich nicht weiterleben. Also ne, ich glaube, dass diese Toleranzschwelle bei allen unterschiedlich ist. Ich kann so ganz gut leben, aber merke vielleicht, mir fehlt irgendwie eine Lebenskraft oder eine Lebensfreude oder ich komme in Beziehung immer wieder an den gleichen Punkt oder ich und das kann ganz schön lange dauern manchmal, bis jemand sagt, oh, ich glaube, ich gucke mir das mal an.
Ja.
Und ja, also ich bin natürlich dafür, dass alle sich damit, also das wäre wirklich mein Wunsch, dass alle Menschen sich da Unterstützung holen.
Da bist du nicht allein mit dem Wunsch, das sehe ich genauso oder sehr ähnlich. Ja. Wie klar meinst du, ist es den Teilnehmern, die du bis jetzt kennengelernt hast, diese Tatsache des Traumas, das in uns lebt, ist es was, wo viele total drauf einsteigen oder ist es was, wo du das Gefühl hast, das muss man erst noch näher bringen und einen Raum dafür schaffen?
Bei Mindful Music. Ja, ich glaube unterschiedlich. Ich glaube, es kann sehr hilfreich sein, zu erkennen, dass mein, vielleicht so wie ich mich fühle oder mein Verhalten von heute begründet ist. Also, dass ich sozusagen eben diese Überlebensstrategien entwickelt habe, um zu überleben. Und die trage ich weiter und die stehen mir heute im Weg. Und ein Bewusstsein dafür zu haben, ich bin nicht irgendwie verkehrt, ne? Oder mit mir stimmt einfach was nicht oder ich bin einfach immer angespannt, sondern zu merken, nee, es gibt einen guten Grund, ne, dass ich das entwickelt habe und dass ich das heute so mache. Also es gab einen guten Grund. Und ich glaube, in den Retreats ist schon ein Teil, wo da auch eine Entspannung eintreten kann, wenn wir mehr dieses Feld aufmachen von eben, es gibt nicht dieses, was ich glaube ich schon gesagt habe, dieses Bewertungsdenken, sondern zu merken, nee, du bist auch ein, sozusagen, dich zu sehen als auch vielleicht das Kind, was das und das erlebt hat und was adaptieren musste, kann mehr Mitgefühl entstehen lassen. Also mehr mit uns selber, im besten Fall. Ne? Das ist so der Wunsch. Und ich finde schon, dass in unseren Retreats das, ich meine, ich würde gerne auch von euch beiden anderen das wissen, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, da entsteht wirklich so mehr Verständnis für sie, also dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Verständnis für sich selber entwickeln. Und ob sie das jetzt in diesen paar Tagen wirklich als ne, Entwicklungstrauma, ob wir da sozusagen jede oder jeder wirklich das für sich erkennen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube sozusagen mehr Verständnis für mich zu entwickeln und vielleicht mehr die Zusammenhänge zu kennen, weil wir auch schon drüber sprechen auch und natürlich auch Inquiries dazu haben. Ich glaube, das macht so ein bisschen, öffnet sie, Alina hat mal gesagt, so schön, ne, die Retreats sind oft auch wie so ein Tor. Also ne, wir öffnen so ein Tor und vielleicht geht jemand durch und vielleicht läuft jemand weiter und vielleicht bleibt jemand auch am Tor mal stehen und so, aber wir öffnen das Tor. So, das finde ich ein sehr schönes Bild. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat.
Ja, doch, schon. Sollen die anderen beiden auch noch, weil du gerade meintest, du würdest das gerne von den anderen beiden auch.
Ja, das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ja.
Ja. Also konkret die Frage, ob das da sozusagen, ob es da wie so eine Aufweichung gibt. Aufweichung, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Meintest du das?
Das kann man verstehen. Das ist das Schöne an der deutschen Sprache.
Ja, also ich empfinde das total so. Also auch mit dem, was du gerade gesagt hast, Leonie, was Alina spielt mit diesem Tor. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, erinnere ich mich gerade am Anfang. Es ist wie, das ist so eine große Einladung. Ich habe das Gefühl, wir im Sinne von einfach auch unsere Innehaltung, so eine große Einladung und es werden Sachen gesehen Und ich habe schon das, also es sieht schon so aus, zumindest passiert da immer sehr viel innerhalb dieser Tage, als ob die, das wie so eine Marinade auch ist von, hey, es ist Nervensystemregulation, es ist okay, du bist willkommen mit all deinen Teilen, die jetzt gerade auch zum Vorschein kommen. Und womit du ja auch viel arbeitest, Leonie, immer wieder ist uns auch wichtig, dass eben diese Verbindung zum Erwachsenen selbst zu, diese Verbindung zu, soll ich sagen, zu auch wahrnehmen zu können. Das ist schon Teil des Ganzwerdungsprozesses, glaube ich, der Integration. Genau, das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen. Also, dass sozusagen, wenn so ein Kindanteil nach vorne kommt, dass, also sich nicht vorzustellen, vielleicht da sind irgendwie jetzt 15 Kindanteile die ganze Zeit am sich ausagieren oder so, sondern dass es auch, dass wir sozusagen unterstützen, diesen Faden zu dem Erwachsenen selbst, dass die das auch wahrnehmen können. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Frage wirklich beantworte, aber ich habe doch den Start, dass da ein, genau, doch, ich hatte so ein totales Bild, Leonie, als du gerade gesprochen hast, ich habe so ein Bild von, und ich habe Menschen vor Augen, die wirklich so, hey, okay, ich kümmere mich jetzt darum. Und wie so ein Selbstliebe, so eine Selbstanerkennung, Selbstliebe, was es auch immer für die Menschen genau bedeutet, aber so ein, okay, sowas passiert bei den meisten. Also das, so sieht es für mich aus. Kannst du, Alina, auch noch was dazu sagen?
Ja, ich würde auch gar nicht so viel dazu sagen wollen. Ihr habt schon so viel benannt, aber ich finde auch, dass das Feld an sich schon sehr, ein sehr kraftvolles Feld ist, was jetzt seit 3 Jahren, seit fast 4 Jahren wir da gemeinsam kreieren. Und mein Music Making ist für mich auch, das sage ich immer wieder, nicht etwas, was wir für die Teilnehmer erschaffen. Klar auch, aber sie erschaffen das Feld auch immer mit. Und es entsteht ein sehr kraftvolles Feld von eben Mitgefühl, Unterstützung, Verbindung und Ehrlichkeit. Und es ist ein energetisches Feld, was mit den Menschen auch was macht. Also da passiert einfach schon ganz bei den meisten auch eine gewisse Öffnung, weil das Feld an sich so kraftvoll ist. Und ich finde auch, dass es mit mir persönlich auch immer wieder ganz viel macht und auch ich mich da weiter in dem Prozess bewege und immer wieder finde, dass das nichts ist. Wir sind diejenigen, die es begriffen haben und wir geben das jetzt weiter oder wir zeigen den anderen, wie es geht, überhaupt nicht, sondern wir erschaffen gemeinsam dieses Feld von Erforschung und selbst fast Hingabe und an sich selbst zuwenden und sich einander gegenseitig zuwenden auf einer tiefen, tiefen Ebene. Da, das ist fast magisch oft, was da passiert.
So schön, was ihr alle gerade gesagt habt, glaube ich, ganz wegweisend auch und auch, was du gerade am Ende sagtest, Alina, dieses wir sind oder ihr jetzt seid nicht diejenigen, die die Weisheit mit dem Klee quasi gestuckt haben, so, oder sagt man das so, sondern ihr seid auch einfach oder wir sind einfach alle Menschen, die auf dem Weg sind und die irgendwann mal an einen Punkt geraten sind, an dem man, wie es Leonie vorhin beschrieben hat, gemerkt hat, so will ich nicht mehr, so geht's nicht. Ich merke, es ist was in Schieflage, da ist eine Ambivalenz da und jetzt muss ich was ändern. Und wenn ich habe jetzt probiert, mir im krassesten Fall jetzt 5-mal beim Arzt Beta-Blocker verschreiben zu lassen oder sonst irgendwas, um es jetzt mal sehr plakativ zu beschreiben, und irgendwann kommt man dann vielleicht auf den Trichter, dass es mit einem selber, in einem drinnen ja was zu tun haben könnte. Und ich ich bin ja eher aus der Blechbläserszene als Hornistin. Und da geht es schon noch ein bisschen männlicher zu. Und da ist, glaube ich, vielleicht auch die Hürde, die Mauer noch ein bisschen höher oder auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung, diesen Schritt zu gehen von wir haben jetzt sehr strukturiert und plakative Lösungen, weg von dieser Lösung, mehr hin zum was kann denn in mir stecken, was geheilt werden möchte, diese Kindanteile, wovon du, Susanne, gerade gesprochen hast, erstmal sich dieses eingestehen können, vielleicht auch, dass es nicht mit dem Vorschlaghammer zu lösen ist, sondern dass es ein Prozess ist. Ja, ich glaube, das ist, war jetzt eine schöne Beschreibung und vielleicht wirklich eine schöne Einladung für all diejenigen, die merken, da passt irgendwas nicht. Und ich habe jetzt mit Hammer und Säge und Bohrer probiert und vielleicht findet man ja jetzt hier Inspiration.
Kann ich dazu was sagen?
Noch? Auf jeden vielleicht. Fall.
Ja. Ich glaube, was total wichtig ist, wo dann auch der Gemeinschaftsaspekt nochmal reinkommt, ist, dass, also ich habe das so erlebt oder sehe das auch oder habe das auch gesehen bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, gerade wenn ich da mittendrin stecke im, vielleicht bin ich am Musikstudieren, vielleicht bin ich im Orchester, vielleicht muss ich den und den Auftritt machen oder will. Dass sozusagen die, wenn ich jetzt aufhöre mit Bohr, Vorschlaghammer, all diesen und wirklich so mich mir selber zuwende und diesen Prozess, das kann ganz schön verunsichernd sein. Das kann auch sein, ich kann zum Beispiel, wenn ich anfange, anders in meinem Körper zu sein, versuche gerade Töne zu spielen, kann sein, dass das nicht geht. Und das ist sehr, sehr, ich glaube, das kommt nochmal an diese Urängste von, oh Gott, wenn ich werde jetzt irgendwie total zerfallen im Prozess. Ja, weil ich glaube, das kennen wir alle, dass manche Prozesse eigentlich einfach messy sind. Die sind nicht hübsch. Und da kommt da auch kein hübscher Ton vielleicht für eine Weile raus. Und da, das ist so mein, also eine ganz tiefe Vision, die auch mit der Arbeit zu tun hat, die, was alle Menschen betrifft, dass es eben solche Gemeinschaften, dass es dafür mehr Verständnis gibt. Ich glaube, dass es dafür mehr Verständnis gibt, dass wir manchmal echt länger brauchen für diese Prozesse und dass wir in dieser Zeit vielleicht nicht so funktionieren können. Und das ist ganz schwierig auch, glaube ich, in der Musikwelt, wenn ich aber doch weiter im Orchester spielen möchte oder so und so und so. Und ich glaube, da möchte ich gerade von meinem Herzen so also erstmal nochmal sagen, wie wertvoll diese Zusammenkünfte in den Gruppen sind, wo die Musikerinnen und Musiker sich einander sehen können und sich bezeugen können und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, das dauert jetzt ein bisschen oder ist gerade ein bisschen unangenehm auch. Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Genau. Es ist einfach so ein ganz großer Wunsch, dass da wie so ein Einandersehen geschehen kann. So. Mhm.
Genau. Mhm. Ja, das beschreibt es doch sehr schön. Ja, und auch was du sagtest, dass diese Angst vor, wenn ich jetzt was verändere oder wenn ich jetzt an mir arbeite, dann fällt mein Kartenhaus zusammen und dann bin ich gar nichts mehr. Das hätte mich jetzt interessiert. Aline, hattest du denn Spielschwierigkeiten mit der Geige in irgendwelchen Prozessen? Hast du da vielleicht gemerkt oder an so Grenzen rangekommen, wo du gemerkt hast, boah, jetzt wird es aber gefährlich, dass ich mein Konstrukt verliere irgendwie?
Also dieses Konstrukt hat für mich ehrlich gesagt nie so wirklich funktioniert. Ah. Weil es funktionierte nur für die Fassade. Ich frage mich, wie weit das Konstrukt überhaupt für irgendjemanden wirklich funktioniert. Es funktioniert halt nur so weit, dass man irgendwie einigermaßen funktioniert und vielleicht nach außen hin funktioniert. Aber dahinter ist ja oft großes Leid. Deswegen, also für mich hat das nie wirklich funktioniert. Und mich hat das eher unterstützt, muss ich sagen, dann wirklich mich mir selber zuzuwenden. Dass ich angefangen habe, mich mehr wahrzunehmen, zu meditieren, in Therapie zu gehen und einfach mitzubekommen, was da eigentlich alles abläuft in meinem System, wenn ich auf die Bühne gehe, weil was damit da alles verknüpft ist. Mich hat nicht unbedingt dazu geführt, dass das alles dann, dass die Spannung gleich weg war, aber ich habe zumindest verstehen können, was da passiert. Und das hat mich schon unterstützt. Was manchmal auf dem Wege ein bisschen herausfordernd war, mich doch alleine zu fühlen mit diesem Prozess, das ja. deswegen finde ich Mindful Music Making auch so, ich finde diesen Aspekt der Gemeinschaft so wichtig, weil ich hatte meine Prozesse, ich hatte meine Therapeuten, ich habe mir das angeguckt und ich habe mich auch sehr dünnhäutig damit gefühlt, hatte trotzdem meine Strategien, um weiter zu funktionieren und habe mich sehr alleine in der Musikwelt damit gefühlt. So. Und ich glaube, das ist was, was sehr kostbar ist. Und bei Mindful Music Making, dass es diesen Gemeinschaft, diesen Community-Aspekt gibt, dass egal, wie es hinter der Fassade aussieht, dass wir damit nicht alleine sind und uns gegenseitig sehen und unterstützen können. Ich glaube, wir Menschen sind wirklich nicht dafür gemacht, alleine durch irgendwelche Prozesse zu gehen. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir brauchen Verbindung, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen es gesehen zu werden. Und ich glaube, das hat eine größere Kraft, als wir vielleicht in unserer Gesellschaft überhaupt wahrnehmen, weil ich glaube, dieser Gemeinschaftsaspekt ist so ein bisschen in unserer modernen Zeit ein bisschen verloren gegangen. Wir sind alle, jeder macht sein Ding und jeder macht seine Karriere und versucht erfolgreich zu sein und besser als die anderen und jeder ist so ein bisschen auf sich gestellt. Und damit kommen wir, glaube ich, nicht sehr weit als Menschen, als ganze Menschen. Und wirklich zu einem erfüllten, glücklichen Leben führt das nicht. Und dieser Gemeinschaftsaspekt, wenn wir, das ist halt auch so ein Anliegen von mir, wenn wir von diesem Paradigma wegkommen von Gegeneinander und Konkurrenz und besser zu sein zu müssen als die anderen oder nicht so gut zu sein wie die anderen, dieser ständige innere Konflikt und diese innere Spannung von Kampf eigentlich, stattdessen in ein Weltbild vielleicht zu kommen, wo wir sehen, wir können uns gegenseitig in unserem ganz eigenen Ausdruck unterstützen. Und jeder hat einen Platz in dieser Welt. Wir müssen nicht um die Plätze kämpfen. Also jeder hat seinen ganz, ganz eigenen Platz in dieser Welt. Und wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir umso mehr in unsere Kraft kommen und unsere Einzigartigkeit feiern und gegenseitig auch genießen und feiern. Und das ist auch, dieser Gemeinschaftsaspekt wird mir einfach immer bewusster, wie wichtig das ist.
Ja.
In meinem privaten Leben und eben auch im beruflichen.
Und wenn es dann auch einfach nur mal ein Telefonat ist, von jemandem zu jemandem, der sagt, hey, mir geht es jetzt deswegen nicht gut und ich habe das und das vielleicht erlebt im Orchester auf der Bühne. Und man hat jemanden an der Leitung, der einfach Verständnis hat, ohne zu bewerten. Das macht doch schon sehr viel aus. Und das ist ein guter Dünger für diese Pflanze, die doch, glaube ich, immer mehr wächst und wächst. Weil ich glaube, dass wir wirklich in der Zeit angekommen sind, in dem die Not mit sich selbst nicht mehr wegzudrücken ist. Also so diese Selbstläuterungsprozesse, glaube ich, die durchlaufen jetzt immer mehr Menschen. Und da ist es nur umso besser, dass immer mehr Angebot da ist, die Leute irgendwo abzuholen. Ihr habt vorhin, kam mir so das Bild, und ich erinnere mich auch bei einem Konzert, das du jetzt vor kurzem gegeben hast, Alina, hast du mit dem Publikum meditiert. Zum ersten Mal. Ich glaube, ich war das erste Mal.
Ja, ja.
Und ich hatte die ganze Zeit so, als ihr jetzt auch gesprochen habt, Susanne auch, hatte ich immer die Vorstellung und auch das Bild, dass auch das Publikum ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal, Mitverantwortung trägt, wie die Stimmung so ist im Konzert. Und dass ja sie auch so ein bisschen Treiber von Dingen sind, die vielleicht nicht so gut laufen. Also, wie soll ich es richtig ausdrücken, dass auch das Bewusstsein des Publikums sich verändern darf in Bezug auf, was macht eigentlich der Musiker da oben und wie geht es dem vielleicht gerade? Wie nimmst du das wahr? War das jetzt in der Situation, als du die Meditation gemacht hast, war das bewusst auf diesen Aspekt hingezielt oder hatte das einen anderen Hintergrund?
Ja, ich habe ja halt am Anfang schon gesagt, dass es Mindful Music Making um die Ganzheitlichkeit geht. Und die Ganzheitlichkeit beinhaltet für mich auch das, nicht nur das Musizieren, sondern auch das Hören.
Ja.
Und wir erschaffen ein Energiefeld gemeinsam mit dem Publikum. Es ist nichts, was abseits vom Publikum geschieht. Also nicht, dass im Moment ist es so, wir stehen auf der Bühne und produzieren einen Klang und das Publikum konsumiert es und hat damit eigentlich wenig zu tun. Mhm. Außer es wird vielleicht in einer besonders schönen Aufführung berührt. Aber es könnte so viel mehr Austausch da sein, es könnte so viel mehr, das Zuhören könnte ein viel bewussterer, aktiver Akt sein als ein passives Konsumieren und Aufnehmen. Und da haben wir eben in unserem Mindful Music Concert in Konstanz, was wir da jetzt zum zweiten Mal durchgeführt haben, einfach mit den Musikern zusammengesessen und überlegt, wie könnte das aussehen? Wie könnten wir das, das Publikum noch mehr einladen, wirklich Teil zu sein von diesem Konzerterlebnis? Und wir haben einfach wirklich offen zusammengesessen und darüber einfach gesprochen und geschaut, was könnte es sein, weil wir wissen es ja auch nicht. Wir sind ja auch alle einfach auf diesem Weg gemeinsam und das ist das, was so schön ist, dass wir gemeinsam den Wunsch haben, eine schönere Welt zu erschaffen, eine schönere, menschlichere, ganzheitlichere Welt, auch Musikwelt zu erschaffen und eben dann mit unseren Teilnehmern aus den Kursen, aus den Retreats dann gemeinsam dann zusammensaßen und wirklich in dieses, nicht nur dieses Heilen und ich gucke mich selber an und was gibt's bei mir alles aufzuarbeiten, das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, was dann für mich auch so ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, ist dieses, okay, und jetzt gehe ich in die Welt raus und was erschaffe ich? Ich bin nicht mehr das Opfer von der Welt, sondern ich werde wirklich zum Schöpfer, zum Erschaffer von einer Welt, in der ich gerne leben möchte. Und das ist auch ein sehr, ein sehr wichtiger Teil. Und da kam uns eben die Idee, dass wir das Publikum jetzt in diesem Konzert einladen wollten, einfach ein bisschen noch bewusster dabei zu sein, die Meditation, die Achtsamkeit damit reinzunehmen. Und wir haben einfach spontan beschlossen, oder ich habe spontan beschlossen, dass ich für die Zugabe eine kleine Meditation anleite, dass das Publikum einfach so ein bisschen tiefer in sich sinkt und wirklich ins Lauschen kommt, also wirklich auf einer tieferen Ebene ins Lauschen kommt. Und es war sehr schön, es war sehr aufregend für mich, weil es war das erste Mal. Und ich bin selber da auch am Erforschen und Entdecken. Aber das hat viel Freude gemacht und es hat auch eine andere Verbindung nochmal erschaffen zwischen Musiker und Publikum, habe ich gemerkt. Also da ist was passiert. Mein Wunsch ist einfach mehr aus diesem Autopiloten rauszukommen, sowohl fürs Publikum als auch für uns Musiker. So dieses, man studiert und dann macht man halt das und dann ist dann halt das Konzert und dann geht man ins Konzert und konsumiert. Das ist alles so ein Selbstläufer fast. Und wie kann man da mehr Achtsamkeit, mehr Präsenz, mehr wirklich im Moment sein und ganz tief spüren, was passiert hier eigentlich und uns die Magie zuzulassen, sowohl als Musiker als auch als Zuhörer. Ja, das ist halt alles so eine Erforschung.
Sehr schön. Susanne, wolltest du noch was sagen? Du hast dich laut gestellt.
Ja, ich... bei unserem allerersten Retreat, das war in Südfrankreich, das kommt mir einfach immer wieder jetzt während des Gesprächs, muss man diese Szene, möchte ich total gerne mal mit allen teilen. Da haben wir eben geforscht darüber, wie höre ich denn eigentlich zu und wie höre ich meinen Mitmusikerinnen zu. Und natürlich, und es ist wie so eine, überhaupt mal zu schauen, wenn jetzt wir sind irgendwie 8 Leute, waren wir vielleicht oder 9, dann ist eine vorne. Und dann haben wir ganz viel eben Augenmerk darauf erstmal gelenkt, okay, wie höre ich denn vor allem als Musikerin oder vielleicht auch als Konzertgängerin, aber vor allem als Musikerin, als Konkurrentin oder als Konkurrent oder so, wie höre ich zu und wieso denn diesen Default, ja, dieses, was so sofort reinkommt, okay, Fehler, das war unsauber, das war zu hoch, zu tief, keine Ahnung, was da alles, wie so automatisch reinkommt, wie wir ja trainiert sind, würde ich mal so sagen, meiste als klassische Musikmachende. Und das wie so zu, mir fällt die ganze Zeit ein, dieses Wort, dekolonialisieren des Verstandes sozusagen. Also da wirklich mal irgendwo, wo hakt sofort das ein, wo ich quasi einen Menschen, einen ganzen Menschen, der vor mir steht, in eine Box packe. Und dann haben wir damit gearbeitet, wie ist es, wenn ich als, ich weiß nicht mehr, wie wir es gemacht haben, wenn ich jetzt zuhöre als, wenn ich den ganzen Menschen sehe, während ich zuhöre. Allein das ist schon, kann so ein riesen Switch sein, weil ganz schnell ist halt, ich höre nur dem Musiker zu oder der Musikerin, so ein Teil des Menschen. Und ich will nur sagen, das ist ein riesengroßes, schönes Feld, finde ich, wo eben auf beiden Seiten, wie du sagst, Alina, auf beiden Seiten so viel Raum ist noch. So viel Raum in alle Richtungen, in zusammen, also dieser Aspekt von, wir sind zusammen da drin, ne? Also Publikum und also das begeistert mich total und das war sehr, sehr, sehr berührend. Da sind viele Tränen geflossen. Eine Teilnehmende, die hatte gerade erst Geige angefangen von mir und die war so begeistert. Die hat uns da leere Saiten gespielt. Und die Musikerin, die echt so gespielt haben, waren echt so, die hat mit einer Hingabe diese leeren Saiten gespielt und mit einer Liebe. Das sind echt Tränen, wir sind auch die Tränen. Danke. Das ist jetzt echt mal ein Beispiel für von wo die Musik auch kommen kann und wie unrelevant es auch sein kann, ob das jetzt irgendwie schief oder nicht schief ist. Und klar, wir genießen Harmonien und all das. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das wollte ich teilen. Es ist ein ganz, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Wie höre ich zu? Wie höre ich mir selber zu? Wie spreche ich mit mir selber? Wie höre ich den anderen zu? Ja, genau, das wollte ich teilen.
Vielen Dank. Ja, man sagt immer wieder, wir alle nutzen dieselben Worte. Das ist ein Riesenfeld und es ist uns selbst wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, wie groß das Feld ist, weil es jetzt so neu ist. Es ist absolute, eigentlich schon echt Pionierarbeit. Es gibt immer wieder, oder gab bestimmt schon jahrelang immer wieder Menschen, die sich eingehend damit befasst haben, mit diesem großen Feld, wie auch immer man es jetzt benennen mag. Aber Da liegt, also was ich sagen möchte, ist, dass man vielleicht jetzt, wenn man als Zuhörer es so ein bisschen abtun will und so, ja, mei, ist halt so ein Feld und hat jetzt aber nichts konkret mit mir zu tun, dass man sich vielleicht immer wieder trotzdem mal probeweise darauf einlässt, mal kurz zu akzeptieren, dass es wirklich riesig ist und in Zeit und Form gerade noch nicht allzu bemessbar ist. Und ich hatte, was ich gerne noch teilen möchte, ich hatte, bevor Alina eben dieses besagte Konzert gegeben hat, ich hatte auch schon ein Vorgespräch mit ihr, als ich erzählt habe, dass ich so gerne oder so die Vision habe, mit dem Publikum zu meditieren. Ich habe noch so ein bisschen den wissenschaftlicheren Aspekt dahinter. Ich würde gerne messen, was im Körper auch passiert und in der Energie um uns herum, wenn wir Körper und Geist mehr in Einklang bringen und all unsere Mechanismen und Dinge, die in uns ablaufen und um uns herum, was dann auch tatsächlich messbar ist und den Unterschied spürbar machen, wenn ich wirklich mit der Energie mal bei mir bin und nicht irgendwo beim Einkaufszettel und gleichzeitig bei dem und dann noch kritisiere und dann triggert mich noch die schöne Blondine auf der Bühne an, weil die schöner ist als ich und irgendwie lauter so Dinge, die einem da durchs Hirn rasen, sondern wenn das alles mal abgestellt ist, dann geht die Tür für diesen Riesenraum auf und dann ist da eben ganz viel noch zu erfahren. Also vielleicht, ich bin mir sicher, die Zukunft wird da in dem Bereich noch ganz, ganz viel zu bieten haben.
Ich wollte noch gerne kurz sagen dazu, dass ich denke, das hat nicht unbedingt nur mit der Musik zu tun, sondern es ist ja im Prinzip genauso wie wenn wir einander zuhören und wenn wir sprechen, wie wir einander begegnen. Und das ist auch etwas, was wir in unseren Retreats auch machen, dass wir eben durch das Teilen mit der Community, mit in diesen Gesprächen, zwei Gesprächen, in den Übungen, die wir anleiten, dass da auch wir immer dazu sagen, also wenn einer von sich teilt und der andere einfach nur zuhört. Die Art und Weise, wie der andere zuhört, hat ganz, ganz viel damit zu tun, was passiert beim anderen. Und das ist nicht nur auf die Musik, man sich nur auf die Musik beziehen kann, sondern eben wirklich auch einfach aufs Zuhören und wie begegne ich energetisch meinem Gegenüber? Ja, mit welcher Aufmerksamkeit, mit welcher Präsenz? Was entsteht dann in dem Raum?
Ja, genau. Ich würde gerne auch das, was mir, wenn du so sprichst gerade, Alina, was mir da auch kommt, ist das ja, dass wir eben, oder was du auch gerade gesagt hast, Veronika, ne, diese ganzen Filter, die wir haben, also wie wir die Welt sehen, die sind ja geprägt von unseren Entwicklungstraumata.
Genau, ja, das sind wir wieder.
Und sind wir wieder. Und desto mehr wir uns desidentifizieren eben damit, desto mehr kommen wir auch zu so einem, im besten Fall, zu so einem Ort, wo wir eigentlich in der Gegenwart sind. Ne, weil das Dilemma ist ja, dass wir oft nicht in der Gegenwart sind. Ne? Also dass wir wirklich diese, sei es eine Vergangenheitsbrille oder ne, also für Verfärbung, Verzerrung uns selbst gegenüber, aber auch wie wir die Welt sehen. Und dann sind wir eben nicht da. Sind nicht da. Und ich glaube, dass dieses Zuhören oder ja ganz viel damit zu tun hat, wie bin ich jetzt da und wie präsent bin ich in mir, ne? Und wie präsent kann ich dann auch sein, um aufzunehmen, was mir begegnet oder was das Gegenüber mit mir teilt oder die Musik, die ich höre oder also wenn wir in die Natur gehen oder ne, also wie verbunden bin ich eigentlich mit mir? Und das ist auch ein, also wirklich so ein tatsächlich ein roter Faden oder so ein Fundament von den Retreats. Also nicht nur, auch ich glaube, also meine Einzelarbeit auf jeden Fall und soweit ich es weiß, bei den anderen auch, ganz sicher, ist wirklich wie bin ich mit mir in Verbindung und was kommt dazwischen? Also wie gehe ich aus der Verbindung mit mir selber raus? Und da kommt eben ganz oft diese Filter oder diese alten Spuren, ne, oder diese Ängste, die dann kommen, dass ich diese Verbindung zu mir selber abbrechen muss. Und dann kann ich auch nicht präsent sein und dann kann ich auch nicht wirklich zuhören.
Ja, also Filter vielleicht noch für die anderen Zuhörer vielleicht noch besser oder anders greifbar. Also mir kommt gerade so dieses Erfahrungen, Ängste aus der Vergangenheit, die mich gedanklich schon in die Zukunft schmeißen und dieses Jetzt eben nicht möglich machen, oder?
Also es ist ja, ich glaube auch wirklich Verzerrung. Also ne, also wie nehme ich, was projiziere ich auch auf jemanden? Mhm. Also ne, wie sehe ich jemanden? Also ich kann jetzt gucken und denken, weiß nicht, Veronika, die will mir eigentlich nichts Gutes. Also ich spinne jetzt rum. Ja. Mhm. Also aber dann wäre das eine Geschichte, ne?
Also die in dir entsteht.
Die in mir entsteht, weil du mich vielleicht triggerst mit irgendwas. Genau. Ne? Weil du irgendwie vielleicht sogar einen Tonfall hast, den ich von, ne, wenn es mir nicht klar ist, aber den ich irgendwas, also das kann es sein, aber es kann auch sein, dass ich eben irgendeinen Film laufen habe, wie so einen Parallelfilm, der mir nicht bewusst ist. Im besten Fall ist er mir bewusst, dann läuft er vielleicht trotzdem ab, aber dann kriege ich wenigstens mit, was passiert. Mhm. Und dann reagiere ich ja nicht mehr auf dich, sondern ich reagiere vielleicht auf meine Mutter. Oder na, ich will das nicht, du bist nicht wie meine Mutter.
Aber es triggert irgendwas in dir an.
Es triggert was in mir an. Ja. Und dann bin ich woanders, ne? Dann bin ich mit was anderem beschäftigt. Und dann bin ich nicht mehr in der Realität letztlich auf eine Art auch.
Mhm. Und das machen wir ja so viel ständig eigentlich in unserem ganzen Alltagsleben, ob wir jetzt musizieren oder nicht, wenn wir eben dieses, ja, im blöden Fall unbewusst einfach immer alles durchlaufen, dann sind ja immer alle anderen schuld. Der guckt schief und die macht das und so, und aber dass man diesen
oder
Schritt
wir sind selber
schafft,
schuld.
Ja,
wir sind selber schuld.
Diesen Schritt zu schaffen, zu merken, hey, das kann der Außen gar nicht machen. Das bin ich, wie ich darauf reagiere, und ich reagiere deswegen darauf, weil sie mich an meine Mutter erinnert oder sonst irgendwas. Also es kann ja auch ganz tief vergraben im Unterbewusstsein sein. Aber dieser erste Schritt, wirklich mal radikal zu akzeptieren, das ist zu 99% kommt es aus mir und hat mit mir zu tun. Und da können die dass die um mich herum sind nur die Schauspieler, die nach meinem Drehbuch im Endeffekt spielen. Also so erkläre ich es mir immer wieder und so versuche ich mich immer wieder zu mir zurückzubringen und diese Bewertung möglichst rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob das was ist.
Und ein letzter eine Sache, es gibt auch Menschen, die nicht okay sind. und die dürfen wir auch, von denen dürfen wir uns auch abgrenzen. Ne?
Ja, sicherlich.
Also sozusagen vielleicht das, die Gefahr, die da lauern kann, ist, ne, wenn ich 99% bin, dann bin ich sozusagen, ich darf auch sagen, nee, das ist für mich nicht okay da drüben. Ja. Aber es ist gut, das eben zu trennen von,
ja, von ich der, verstehe, was du meinst, ja.
Ja.
Genau. Sonst rutscht man vielleicht zu sehr in ein Ich bin an allem schuld
zurück. Ja, und auch an wirklich ein Problem damit zu differenzieren, ne? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wann ist jemand auch wirklich nicht okay für mich. Ne?
Ja, ja. Ja, und da merkt man vielleicht jetzt auch gerade in diesem Gespräch, es ist so eine feine Linie und deswegen ist es wieder das, was Alina vorhin auch gesagt hat mit der Gemeinschaft. Ich glaube, viele Dinge schaffen wir einfach nicht allein. Es ist immer wieder gut, wenn wir so ein Verbund um uns herum haben oder auch einzelne Menschen, die uns in einer direkten Therapie helfen und da den Überblick behalten und so ein bisschen objektiv vielleicht auch von außen schauen, damit man sich nicht in sowas verliert oder dass man einfach eine Gemeinschaft um sich herum hat, die einen unterstützt in solchen Prozessen. Und das, wie ihr ja schon mehrmals jetzt gesagt habt, bietet Mindful Music Making. Ich habe jetzt so ein bisschen, ich wollte vorhin, genau, wir hatten nämlich jetzt so viel über Meditation gesprochen und ich hätte jetzt gerne noch angekratzt, wie ihr dann, weil Meditation ja schnell mit einer gewissen Art von Spiritualität in Verbindung gebracht wird, ob das ein Thema ist bei euch, ob ihr euch als spirituell bezeichnen würdet oder ob das etwas ist, was ihr gar nicht so benennen wollt. Und wenn ja, wie, also wenn es ein Teil ist, wie integriert ihr den bei euch im Leben? Wer mag anfangen?
Ich überlege gerade, ob ich generell fürs Mindful Music Making Feld sprechen kann oder da ist jeder so, vielleicht jede von uns auch ein bisschen eigen. Ich kann für mich sagen, dass Spiritualität für mich so der Grund ist von meinem, überhaupt von allem, so mein Leben, meine Arbeit, meine Beziehung zu etwas Größerem, zum Leben, wie auch immer man das bezeichnet, zum Universum, das ist für mich sehr, sehr präsent in meinem Alltag. Und für mich ist die Arbeit in Mindful Music Making auch damit verbunden, weil für mich alles mit dem Göttlichen verbunden ist. Und gerade wenn wir unsere eigenen Geschichten aufräumen, entsteht mehr Platz und mehr Raum für was Höheres und für die Verbindung zu was Größerem. Deswegen ist es für mich unmittelbar damit verbunden, auch wenn wir in Mindful Music Making jetzt nicht den Fokus haben auf das Göttliche oder aufs Spirituelle, aber es ist für mich einfach eine Grundhaltung, die überall mitschwingt, ohne dass wir zu irgendeiner Religion angehören oder irgendeiner Art von Spiritualität da bevorzugen oder in den Vordergrund nehmen, sondern das Meditieren ist wirklich jetzt in diesem Fall ein mit sich in tiefe Verbindung zu kommen und mitzubekommen, was in uns passiert. Wir haben in den Retreats, in den Workshops morgens immer eine Morgenmeditation, die ich oft anleite, wo es wirklich darum geht, in sich zu sinken, den Boden zu spüren, den Körper wahrzunehmen, die Gedanken, die Gefühle wahrzunehmen, einfach sich so die Aufmerksamkeit nach innen zu wenden und mitzubekommen, was da eigentlich alles passiert. Und das ist einfach so eine grundsätzliche Arbeit, sowieso von Mindful Music Making, sich selber besser kennenzulernen, mitzubekommen, mit sich selbst in Verbindung zu gehen. Und das ist so eine Basis für alles. Und für manche entsteht dann daraus ein spirituelles Erlebnis. Für manche ist es einfach, dass der Stresslevel im Körper runtergeht. Also es ist persönlich. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr beiden noch was zu dem Thema Spiritualität sagen, aber so würde ich das beschreiben.
Ja, ich würde sagen, es ist einfach willkommen. Also jegliche Spirit, also für mich persönlich ist es auch vor allem im Kontext von jeglicher Gruppe und eben auch Mindful Music Making ist es wie eine natürliche, also ich gehe davon aus, es ist ein natürlicher Teil von allem uns allen. Manche leben das in ein bisschen ausgeprägterer Form und manche haben eine Praxis, manche nicht. Und da mache ich zum Beispiel persönlich keinen Unterschied, okay, das ist ein spiritueller Mensch, das ist kein spiritueller Mensch. Also auf so einer tiefen Ebene, glaube ich, sind wir alle diese Ebene und die ist Teil dessen. Und was ich halt total schön finde, weil ich damals erlebt hatte in unserer Gestalttherapie-Ausbildung, was zwei buddhistische Menschen geleitet haben. Und für mich war das nach vielen Jahren mich alleine fühlen mit was man vielleicht Spiritualität nennen würde, war das so, hier ist es irgendwie so normal, alle sprechen von ihren Erfahrungen und so. Und dachte, okay, jetzt kann ich ja mal ausatmen. Und ich glaube, jetzt bei Mindful Music Making, dadurch, dass wir alle irgendwie auch eine Verbindung zu sogenannter spirituellen Wesen haben, ist es auch einfach, ist einfach wie so das Normal. Es gehört dazu, ist kein großes Ding. Es ist natürlich ein großes Ding, aber es ist kein, wir machen kein, wir reden da eigentlich gar nicht viel drüber auch, ne? Erfahrungen und eine Dimension, die auch da ist, ganz natürlicherweise. So empfinde ich das. Mhm. Und jetzt bin ich auch neugierig, was du
sagst. Ja, also für mich ist es die Basis. Also ich glaube, ich glaube, diese Arbeit würde gar nicht stattfinden, wenn es nicht, also ich spreche jetzt mal für mich, aber ihr beide habt ja schon gesprochen, aber ich glaube, ich arbeite von dort, von diesem Bewusstsein, dass es mehr gibt als zum Beispiel unsere persönliche Identität oder mehr gibt als wir meinen, erstmal wahrnehmen zu können. Ne? Und dass dieser Prozess, mehr mit mir in Verbindung zu gehen, auch bedeutet, vielleicht mit was Größerem oder was, also mehr in Verbindung mit dem, wie Lina gesagt hat, ne, vielleicht dem Universum oder dem Baum, der Teil des Universums ist, kommen zu können. Und das kann ich eben nur oder leichter, nicht nur, sondern leichter, wenn ich nicht so verwickelt bin. Ne? Und das ist Work in Progress auch für mich natürlich. Also das ist auch alles ein Prozess. Und ich glaube, dass diese Grundhaltung, ne, wie die beiden anderen auch schon gesagt haben, das ist einfach die Grundhaltung, auf der alles andere aufgebaut ist. Und wenn alles wegfällt, gibt es die immer noch. Und dann, aber es ist, wie Susanne sagt, wir thematisieren das nicht. Ne? Wir haben jetzt nicht bestimmte Göttinnen oder Götter, die wir reinbringen. Also gibt es ja auch. Und das kann ja auch total schön sein. Aber ich gehöre zum Beispiel keiner bestimmten Tradition an. Ich könnte jetzt gar nicht etwas Bestimmtes da weitergeben. Aber diese Grundhaltung, dass wir diese Verbundenheit, glaube ich, das ist, ich finde, das macht Mindful Music zum großen Teil auch aus. Ja. Dass wir das auch teilen. Ne? Und auf unterschiedliche Arten und Weisen sicherlich leben, aber auf jeden Fall, denke ich, teilen.
Ja, und das ist sehr schön, das ist ja auch das Bereichernde, dass sich dann wieder jeder irgendwo an einer von euch anlehnen kann, weil ihr so unterschiedliche Herangehensweisen vielleicht auch habt. Und so findet jeder Teilnehmer, Teilnehmerin irgendwie jemanden, an dem man sich orientieren kann. Also es zeichnet euch dann, finde ich, nur aus, dass es so ein Gebiet auch in dem Bereich so ein schönes, offenes Tor bleibt, an dem man stehen bleiben kann, durchgehen kann oder sich das erst noch mal ein bisschen genauer anschauen kann von der anderen Seite. Sehr schön, aber es ist, darauf wollte ich eben hinaus, dass auch Spiritualität ein Teil von eurer Arbeit ein Stück weit ist oder wie auch immer man es jetzt benennen möchte. Ich hätte jetzt noch, wir kommen so langsam dem Ende entgegen, mich hätte jetzt noch interessiert, ob es denn Visionen gibt, bei dir, Alina, ganz bestimmt, für die Musikerwelt, für die Zukunft und wenn ja, welche? Und vielleicht aber auch gerne aus der Sicht von Susanne oder Leonie.
Soll ich mal anfangen? Mag ich wünsche mir mehr Menschlichkeit in der Musikwelt. Das wäre mein Wunsch und ich sehe auch, dass es mehr und mehr passiert. Mein großer Traum, mein großer Wunsch und meine Vision mit dem, was wir durch Mindful Music Making in die Welt tragen, ist ja so eine Mini-Version von der Musikwelt sozusagen, ist, dass, ja, dass mehr Menschlichkeit, dass wir als ganzer Mensch, als ganzen Menschen einfach uns in diesem Beruf sein dürfen. Und mit allem, was wir fühlen, was wir denken, was wir sind, gesehen werden, angenommen werden und dasselbe unserem Gegenüber auch schenken können. Dass wir lernen, auf eine gewaltlose Art zu kommunizieren und auf eine wertschätzende Art miteinander umzugehen. Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann ja, würde sich einiges schon verändern. Das ist so mein großer, großer Wunsch, dass die Menschen so einzigartig sein dürfen, wie sie sind.
Ja. Sehr schön. Susanne, Leonie.
Leonie, willst du? Oder soll ich? Okay. Ich glaube, irgendwas mit, also zu allem dem, was Alina gerade gesagt hat, zusätzlich. Was mit Freude zu tun hat. Irgendwas, was wirklich mit so ein bisschen, ja, worum geht es eigentlich wirklich? Also nicht dieses, und es muss nicht unbedingt Freude sein, aber diese Art von Verbundenheit mit der Essenz, dass die, wie sich mehr ausdrücken darf als die Kategorien, die sich so verhärtet haben im Laufe der Jahrhunderte wahrscheinlich, die um die Musik drumherum sind, also diese Boxen vielleicht. Also wenn ich so eine Vision, das fände ich super spannend. Und inklusive eben dem Publikum, aber auch, ich kann mir so vorstellen, so ein Erblühen und auch das, ich höre dann schon auch von einigen, wie sie leiden in ihrem Orchester und so. Und wie wäre das, wenn irgendwie das Heilige der Musik auch wieder so durchfließen kann durch die Menschen und nicht so ach, schon wieder oh. und eben die Konflikte und so. Also ja, das kommt mir gerade.
Muss ich schauen, dass ich nichts wiederhole. Ich habe, also was ich mir wünschte, ist tatsächlich, das Erste, was mir kommt, ist, dass Menschen, also jetzt in dem Fall Musikerinnen und Musiker, aber eigentlich alle Menschen netter, freundlicher mit sich sind. Und dass, also wirklich dieses Compassion, also dieses Mitgefühl für uns, dass das wünsche ich mir eigentlich am meisten. Und dass jetzt Musikerinnen und Musiker, aber alle Menschen, dass wir uns nicht so antreiben und so in so einen Funktionsmodus gehen und so abschneiden. Das ist das, was mir am meisten wehtut und was ich mir am meisten wünsche. Und ich glaube, daraus ergibt sich ganz viel, ne? Wenn ich freundlicher mit mir bin und natürlich im großen Ganzen, systemisch muss sich sicher auch ganz viel ändern, aber ich gehe jetzt erstmal vom Individuum aus und da wünsche ich mir das. Ich wünsche mir, dass es und dass wir uns nicht so prügeln. Und ich finde Musikerinnen und Musiker, die sind so, so hart mit sich teilweise. Und nicht nur, natürlich. Ne? Und ich verstehe auch, wo es herkommt. Ne? Wir haben ja schon über dieses Leistungsthema gesprochen und diese Verknüpfung mit Liebe und Anerkennung und Wert. Aber das ist wirklich mein Wunsch, sich als Ganzes zu mögen und freundlich mit sich zu sein. So. Mhm. Neben denen, was die anderen beiden auch gesagt haben.
Sehr schön. Dann sage ich auch noch ganz kurz, was ich mir wünschen würde. Vielleicht ist es noch ein Aspekt. Ich würde mir wünschen, ich würde gerne Konzerte sehen und auch in Konzerten mitspielen, in denen Menschen auf der Bühne sind, die mit sich im Reinen sein dürfen, die sich so präsentieren dürfen, wie sie sind, authentisch. Und dann bin ich gespannt, was dann entsteht, wenn jemand wirklich echt Echt mit sich sein, sich erlaubt, echt zu sein, und das Publikum ist auch erlaubt, und dass ein gegenseitiges Einvernehmen ist, irgendwie sich gegenseitig tragend durch so ein Konzert. Das wünsche ich mir in Zukunft zu erleben, und ich glaube, dass wir werden das bestimmt erleben. All die Dinge, die ihr gerade geschildert habt, sprechen mir total aus dem Herzen, und ich finde das ganz wunderbar, was ihr macht, und ich finde es ganz toll, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Und ich wünsche euch ganz viel, ja, Erfolg. Ganz viele tolle Erlebnisse in der Zukunft. Genau. Möchte noch jemand was? Susanne, du hast dich gerade noch mal laut gemacht.
Wollte mich nur bedanken. Danke, Veronika und Leonie und Alina, für das Gespräch. Mhm.
Und ja, ich lasse euch aber nicht so leicht lasse ich euch noch nicht davon, sondern meine altbewährte letzte Frage, die bleibt natürlich noch. Ich würde gerne von euch wissen, in kurzen Sätzen, wenn möglich, was eure Definition von einem gesunden Menschen, von einem gesunden Musiker ist.
Okay, ich fange an, mein Mikrofon ist an. Ich habe da richtig viel drüber nachgedacht. Ich könnte einen Roman schreiben, glaube ich, werde ich vielleicht. Aber was ich gefunden habe, ist neben dieser Idee von dem Jugend- und Gesundheitsidee, dass alle, ne, da gibt es ja auch so einen Stress drauf, das gesund und fit und in der Blüte des Lebens, habe ich gefunden, dass eigentlich ein gesunder Mensch für mich auch, das ist heute, ich werde da noch weiter drüber nachdenken, ein Mensch ist, der egal durch welche körperlichen oder seelischen Schwierigkeiten er gerade geht, immer noch um seine Intaktheit weiß, also eine Verbindung hat zu dem Teil, der intakt ist. Und das können wir jetzt auch einen spirituellen Teil nennen oder nicht, ist auch egal. Aber was, wo dieser Faden noch bestehen kann, obwohl dieser Mensch vielleicht gerade durch eine Krankheit geht, dann ist da immer noch eine Gesundheit. So ungefähr.
Dem möchte ich mich einfach nur anschließen. Mach's mir leicht.
Oh je, das ist echt eine super Frage. Und ich habe mich, das auch gefragt. Und ich glaube, eine Sache, die mir, ich glaube, es ist eine Frage, die sich weiter auch bewegt. Also es ist eine Antwort, die ich heute geben kann und die, genau, die nicht vollständig ist. Aber eine Sache, die mir auf jeden Fall kommt, ist, ich glaube, dass zur Gesundheit dazugehört, dass ich eben in Verbindung bleiben kann. Ist vielleicht gar nicht so anders als das, was Susanne sagt, aber dass ich zu allem, was ist, und das kann eben auch Krankheit sein, das kann auch emotionale Bewegungen sein, können sein, dass ich mit mir in Verbindung bleibe, mit meiner Lebenskraft. Und die kann eben, die Lebenskraft kann, die ist immer da. Und das ist, glaube ich, also glaube, das denke ich, ne? Auch wenn der Körper geschwächt ist oder wenn ich emotional einen großen Trauerprozess gehe, was auch immer, ist die Lebenskraft, die ist immer da. Das ist das Gute. Nur wir haben sie verschüttet oder wir schneiden uns von ihr ab, aber sie ist immer da. Und ich glaube, zur Gesundheit gehört auch, dass ich mit dieser Lebenskraft in Verbindung bleiben kann. Und das ist erstmal. Ja, es gibt noch, vielleicht noch mehr, aber erstmal.
Vielleicht wird ja noch von jedem ein Roman folgen von euch zu diesem Thema. Okay, sehr schön. Jetzt seid ihr entlassen. Jetzt habt ihr meine letzte Frage beantwortet. Vielen Dank nochmal an euch drei.
Vielen Dank, Veronika.
Sehr gut. Veronika, danke auch für deinen Einsatz.
Ja.
Ganz toll. Ganz schön, dass du das machst.